der Baustein-Podcast. Willkommen in Hanschusheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschusheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Sie in der Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier hoch über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel bei bestem Wetter und deswegen mit offenem Fenster. Wir, das bin ich, Johannes Laune,
Carmen Niebel,
und heute bei unserer Kerwe-Spezialfolge unser Gast
Peter Mutschler.
Peter, schön, dass du da bist. Peter, ich habe es gerade gesagt, wir haben heute unsere Kerwe-Spezialfolge. Dazu bist du eingeladen. Was machst du denn in Hanschusheim und vor allem auf der Hanschusheimer Kerwe?
Also ich bin hier als Vertreter vom Heidelberger Judo-Club und jeder in den letzten 25 Jahren auf der Hanschusheimer Kerwe war, kennt die Erdbeermargarita und die gibt's halt nur bei uns unten im Keller und ich bin dafür verantwortlich, dass ihr eure Erdbeermargarita kriegt.
Wir hatten es vor ein paar Folgen,
vor drei, oder?
Genau, war Peter Schlicksup, euer Erdbeerlieferant, da. Er hat uns gesagt, mit was für Massen ihr an Erdbeeren hantiert. Peter, wie groß war dieses Jahr die Bestellung, die du aufgegeben hast bei der Gärtnerei Schlicksup?
Also, wir fixieren 3 Tonnen an.
Wie viele? 3 Tonnen?
Ja.
Ach du lieber Gott.
Also, sagen wir mal so, das ist immer wetterabhängig. Klar, Regen ist jetzt nicht zu erwarten, aber auch zu große Hitze geht auf den Umsatz, dann ist halt auch immer die Frage, was für andere Faktoren da reinkommen. Aber letztes Jahr lief es ja ganz gut, es waren dann so 2,6, 2,7. Und ja, man versucht halt jedes Jahr ein bisschen besser zu sein. Und das ist ja auch historisch gewachsen. Also kannst dich ja auch noch an die Anfangsjahre erinnern. Alles ein bisschen chaotisch, alles ein bisschen kleiner. Und ja, es wächst und es wird besser und wir wachsen auch dran. Und wir gucken jedes Mal, dass wir ein bisschen besser werden.
Bei der Jahrbuchvorstellung hast du gesagt, seit einem Vierteljahrhundert macht ihr das?
Ja.
Wer kam auf die verrückte Idee, im Tiefburgkeller Erdbeermargarita zu mixen?
Auch das ist historisch gewachsen. Also es ist ja so, wir sind ein kleiner Verein und man braucht eine Einnahmequelle noch. Und dann haben wir uns gedacht, okay, gehen wir auf die Kerbe, Wein, Bier, selbstverständlich. Und dann haben wir es auch versucht, im ersten Jahr mit Long Island Eistee, White Russian und dementsprechend Erdbeermargarita. Und die Erdbeermargarita, müsstest du eigentlich wissen, warst du ja auch mit dran schuld.
Aha.
Wir waren ja Skifahren, also damals du mit den Rugby-Spielern, ich ja mit dabei. Und da wurde halt sehr viel, ein oder zwei Gläschen Erdbeermargarita konsumiert. Und das war aber nicht so der Hit, weil es irgendwie so eine zusammengemischte Brühe war. Und
chemisch, ne?
Ja, das ist halt alles entweder tiefgefrorene Erdbeeren oder mit Geschmacksstoffen oder sowieso. Und dann hat man sich halt gedacht, gut, es ist Erdbeerzeit und wenn wir es machen, machen wir es richtig aus frischen Erdbeeren. Und Peter Schlicksup, da war ja da, der ist seit dem ersten Tag unser Lieferant. Damals waren es 2, 3 Steigen, was wir da irgendwie verarbeitet haben. Vielleicht waren es auch ein paar mehr. Ja, im nächsten Jahr war dann klar, kein White Russian, kein Long Island Eistee oder sonst irgendwelche Sachen, sondern Erdbeermargarita, weil es passt in die Sommerzeit halt sehr gut rein. Es ist ein frisches Getränk, es ist regional, es sind frische Erdbeeren, es ist eine runde Sache, es ist ein Zufall ein bisschen, also sowas kann man nicht planen.
Es ist gewachsen, okay.
Ja.
Das ist seit 25 Jahren und was da natürlich auch ich immer beeindruckend finde, ist, wenn man tatsächlich mal den Weg um die Tiefburg drumherum findet und dann in den Burggraben runter sitzt, da ist ja eure Erdbeerverarbeitungsstelle und die ist ja auch von Jahr zu Jahr gewachsen. Wie viele Leute habt ihr, um diese frischen Erdbeeren zu verarbeiten?
Ja, das sind so 40, 50 Leute immer. Also es ist ein verderbliches Produkt. Wir kriegen es frisch geliefert. Sie werden dann halt dementsprechend von den grünen Stängeln befreit und dann gleich
gezubbelt, wie mein Hanschusheim sagt.
Gezubbelt. Und wir haben dann halt 40, 50 Zubbler da unten sitzen, die dann halt in der Zeit die Erdbeeren frisch zubbeln und dann werden sie auch frisch verarbeitet. Also wir legen da auch sehr großen Wert drauf und selbstverständlich auch selber Qualitätskontrolle, um zu gucken, ob das Produkt denn auch in Ordnung ist.
Das wird ein Ausbildungsberuf, sag's dir. Das wird ein Ausbildungsberuf.
Ich glaube, länger als 3 Tage überlebt es keiner.
Gut, dass die Kerbe nur 3 Tage lang geht.
Ja, das sind zu viele Vitamine, das geht nicht. Nein, wir geben uns da sehr viel Mühe bei der ganzen Sache und sind, wie gesagt, ja auch gewachsen mittlerweile. Es läuft sehr gut. Und ich muss auch sagen, ich habe das Glück, ein Vorstand vom Verein zu sein, wo es sehr viele fleißige, intelligente Leute hat, die dabei wirklich ihr Herzblut lassen und wirklich die ganze Nacht zoppeln und mixen und ausschenken. Und es sind alles Ehrenamtliche. Also bei uns sind nicht irgendwelche Eingekauften oder sonst irgendwie was. Also bei uns läuft das alles von Mitgliedern für Mitglieder. Also wir tun damit unsere Jugendarbeit finanzieren und ja. Nochmal an der Stelle vielen Dank an alle, die da helfen.
Ja, ich denke, das ist wirklich auch ein gutes Stichwort, dass du sagst, die komplette Kerbe läuft ehrenamtlich. Die Organisation im Stadtteilverein wird ehrenamtlich geleistet. Der Vorstand vom Stadtteilverein, der Jürgen Grieser, der das ja immer koordiniert und zusammenführt, die Vorgespräche führt, die organisatorischen Rahmenbedingungen absteckt, ja, sei es von, ich meine, so eine Kerbe, da hängt ja noch viel mehr dran, als man sich jetzt so vorstellt. Unabhängig von den Leuten, die jetzt am Dresen stehen und dann die Getränke über den Dresen gehen, ne? Also da ist eine unheimliche Vorbereitungszeit notwendig, von Gesprächen mit der Stadt über Straßen, Umleitung, Absperrungen, Sicherheitsdienst, Müll, Toilettenwegen, ne, dass sozusagen da überhaupt mal alles ist. Dann müssen die Schausteller koordiniert werden. Wer kommt dieses Jahr? Weil eine Kerbe ohne Schausteller würde auch nicht funktionieren. Ja, wenn wir jetzt nur Schankwirtschaft hätten, dann die Vereine wieder alle mit ins Boot zu holen. Viele Vereine haben ja schon an der Kerbe mitgemacht und sind leider nicht mehr dabei, weil sie einfach genau diesen Aufwand gar nicht mehr stemmen können. Ja. Also wenn du jetzt sagen würdest, wann fängt für dich denn die Kerbevorbereitung an?
Sagen wir mal so, Kerbesitzung, es gibt eine Nachsitzung nach der Kerbe, was ist gut, was ist schlecht gelaufen. Dann wird über das ganze Jahr überlegt, wie man die Kerbe verbessern kann. Dementsprechend, ja, es gibt diese drei Kerbesitzungen, wo du ja teilweise auch dabei bist, wo die Losvergabe ist, die Preisvergabe und dementsprechend die Jahrbuchvorstellung, wo halt jemand da sein muss. Das ist aber meistens mein Job. Denn halt dementsprechend im Verein dann irgendwie Festlegung, wer was macht wann. Das geht dann weiter mit den Listen aushängen und die Altmitglieder, die wissen ja ganz genau, was zu tun ist, an welcher Stelle sie zu stehen haben. Dann hast du natürlich auch neue Mitglieder, die dann an die Hand genommen werden und wo es dann heißt, guck dir das mal an, ist lustig, wirst du deinen Lebtag nicht vergessen. Und gerade zu Studenten und so. Also ja, es läuft eigentlich das ganze Jahr und spitzt sich halt in den letzten 2 Wochen richtig zu. Also klar, Lieferanten werden angesprochen, es wird geguckt, ob alles denn läuft und es ist eine Maschinerie, die eigentlich nie aufhört.
Also kannst du bestätigen, wenn ich sage, nach der Kerbe ist vor der Kerbe?
Selbstverständlich, ja. Also ich brauche nach der Kerbe, brauche ich immer eine Woche, wo ich eine weiße Wand angucke.
Das glaube ich.
Also das ist ja ein Tag massiver Aufbau, dann halt der Abbau und zwischendrin die 3 Tage Kerbe, man schließt auf. Man guckt, dass der Stand läuft und ihr wisst ja alle, und ich sag's hier nochmal ins Netz, Ausschankende ist am Samstag um 2 und am Sonntag und am Montag um 1. Also nicht um 12 von der Kerbe gehen und sagen, Kerbe ist ja rum. Also wirklich bis zum Schluss bleiben und noch ein bisschen feiern. Das letzte Mal gab's zum ersten Mal einen Abriss, da hatten wir dann um 1 Uhr wirklich einen Einbruch im Geschäft. Wo man dann sagt, so ja gut, jetzt haben wir gerade noch ein paar Erdbeeren gezoppelt und haben sie dann halt verarbeitet. Aber es ist im Grunde genommen die ganze Zeit im Betrieb und ich muss dann halt dementsprechend, danach müssen Gläser gespült werden, die Leute um 2, die dann halt nichts mehr zu trinken kriegen und sich ein bisschen festgesetzt werden, die gehen dann auch irgendwann mal und irgendwann geht man im Hellen aus der Tiefburg raus und das 3 Tage nacheinander und danach ist man dann fertig und guckt eine weiße Wand an eine Woche lang. Es ist halt noch ein Job, aber es macht Spaß, es sind jede Menge schöne Ereignisse und wenn man die Leute sieht, wie sie zusammen wirklich was Großartiges leisten, also ist man auch sehr stolz.
Da könnte man wirklich an der Stelle sagen, ganz kurz nochmal, weil das kann man ja meiner Meinung nach gar nicht oft genug sagen, ein Hoch aufs Ehrenamt. Weil ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, alle, die jetzt Ehrenamt machen, egal wo auf der Kerbe, völlig egal, im Vorfeld, an der Theke, wo auch immer, die fallen jetzt einfach mal komplett weg. Ich bin mir sicher, dass die Kerbe so nicht stattfinden könnte.
Ja.
Ja.
Und es funktioniert auch nicht, die Kerbe, wenn man das ohne die Ehrenamtlichen macht, weil dann auch die Identifikation mit den Leuten fehlt. Man merkt den Unterschied, ob ein Stadtteilfest oder ein Fest allgemein von den Ehrenamtlichen organisiert werden, die dafür leben, denen das Spaß macht, die natürlich auch alle ein eigenes Publikum mitbringen. Ja, also ich sag mal, jeder Verein, der da ist, sei es die Thalia, Handball, Ich glaube, die DJK macht dieses Jahr wieder mit, die Rugbyler, die Schützen. Also jeder bringt natürlich seine eigenen Leute mit auf die Kerwe und das macht eine ganz tolle, bunte Mischung und man bleibt natürlich nicht nur an seinem Stand, sondern man läuft mal drüber, man trifft wieder andere Leute und das ist was ganz anderes, wie wenn man auf so kommerziell organisierte Feste geht. Also ich sag mal ein Food Truck Festival, ja, da gibt's auch was zu essen, da gibt's auch was zu trinken, da gibt's auch Musik, aber es wird nie diese Stimmung aufkommen, wie bei so einer Kerwe, wo die Leute sich damit identifizieren und da ist, glaube ich, das Ehrenamt unerlässlich.
Man merkt's Herzblut. Also so, wenn jemand das nicht wollte und wenn einer daran keinen Spaß hat, würde er das nie tun. Also es ist ein Job, den man quasi nicht bezahlen könnte. Sowas macht man entweder gern und dann macht man es auch ehrenamtlich oder man lässt es bleiben. Und für mich ist es jedes Mal ein Erlebnis. Und ich habe auch viele Mitglieder, die nicht mehr in Heidelberg wohnen, die dann sagen, für die Kerbe bin ich da.
Ja, das haben wir tatsächlich auch. Wir haben sogar viele Leute, die aus Berlin schon angefragt haben, ob sie zum Helfen wiederkommen dürfen. Ja, dann kommen die aus Berlin für die Kerbe gefahren, um hier ihre Kerbeschicht zu machen. Die bleiben dann natürlich länger als ihre Schicht. Das ist schon klar. Die kommen nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Feiern. Aber es ist wirklich wie so ein Magnet, ne, wo man sich in Hanschesheim trifft.
Ja. Ja, das sind ja viele, die auch einfach früher in der Schule waren oder so. Die siehst du das ganze Jahr nicht, weil sie irgendwo arbeiten, im Ausland und sonst wo. Und dann kommen sie zur Kerbe und da siehst du sie. Das ist großartig.
Ja. Peter, wenn du nicht gerade im Judo-Keller organisierst, wo gehst du denn gerne auf die Kerbe sonst noch hin? Was sind so deine Anlaufziele?
Das kannst du total vergessen. Ich meine, du weißt, bevor ich den Stand gemacht habe, war ich früher gerne bei den Rugbylern. Da habe ich dann meine 2 Quadratmeter gehabt, wo ich dann irgendwie gestanden bin und mit den Leuten geredet habe, wo ich das ganze Jahr nicht gesehen habe. Und es war auch immer eine schöne Zeit. Und wenn man was essen möchte, dann geht man zum Roten Kreuz. Also ich jedenfalls immer.
Ja, war genau, Rote Kreuz.
War so eine schöne, ruhige Ecke, wo man immer gutes Essen kriegt und sehr nette Leute. Schlösselhof ist auch sehr schön und auch die Lose in der Burg geben sich alle sehr viel Mühe.
Nicht zu vergessen die Straußenwirtschaften auch im Althändese zum Beispiel. Ne?
Auch das, aber das sind alles Sachen, was Vergangenheit ist, weil wenn ich aus der Burg rausgehe, dann gucke ich, wie viele Leute da sind, wie groß der Druck ist, ob wir jetzt noch irgendwie noch eine Charge weitermachen oder ob wir so langsam drosseln und es ist nicht mehr so, dass ich über die Kerbe schlendern kann, kann ich nicht. Also ja, macht aber auch nichts, also ich finde es trotzdem lustig.
Also wer sich mit Peter unterhalten will, der geht einfach in den Keller.
Er muss in den Keller, ja.
Also das werde ich natürlich dieses Jahr auch wieder machen. Peter, wir sind ja der Baustellen-Podcast, ein kleiner Exkurs zur Baustelle. Siehst du da irgendwelche Konflikte mit der Kerwe, mit der Baustelle?
Es ist lästig. Also sagen wir mal so, von den Anfahrtwegen, von den Parkmöglichkeiten. Aber sagen wir mal, wir kriegen das hin. Das ist ein nettes Problem. Auch bei uns mit Lieferanten und so. Das ist halt, es ist lästig, aber es ist jetzt kein großes Hindernis.
Okay. Das größere Hindernis ist eher die Baustelle an der Tiefburgbrücke. Man kann es nicht sehen, Peter atmet gerade durch.
Ja. Wir haben es letzte Mal geschafft, wieder bis zum andere Straßenseite, bis zum Zigarettenautomaten die Schlange zu bringen. Und wir werden es auch dieses Jahr wieder schaffen. Nein, wir werden dieses Jahr versuchen, die Schlange nicht so lange zu kriegen, weil wir haben geplant, dass es schneller abgearbeitet wird. Und wir setzen alles dran, dass es schnell läuft und dass der Fluss gut da ist und dass die Leute viel schneller wie die Jahre zuvor ihre Erdbeermargaritas kriegen.
Aber die Brücke wird frei sein?
Ich hoffe es. Gibt Sachen, die sind nicht in meinem Ermessen, das kriege ich nicht hin.
Das ist interessant, ne? Die Baustelle der Tiefburgbrücke dauert genauso lange wie die Baustelle in der Dossenheimer Landstraße.
Ja, das hat man nicht gedacht am Anfang, gell? Dann hat man hier noch was gefunden und da noch was gefunden. Aber witzig ist halt, dass die Kerwe ist halt einfach so ein Datum, wie auch immer diese Brücke funktioniert oder funktionieren muss. Sie muss. Ist dann einfach da.
Muss.
Egal wie. Und das ist so, das finde ich auch irgendwie schön. Ja, also, dass da auch jeder mitspielt und sagt, ja, Kerwe. Ende, die Brücke muss funktionieren.
Carmen spricht aus Erfahrung, das ist nämlich auch euer Thema, ne, beim Weihnachtsmarkt.
Ja, richtig.
Du brauchst einen zweiten Ausgang heutzutage. Wenn da irgendwie was passiert, brauchst du eine Fluchtmöglichkeit. Das ist wichtig, sonst kannst du da die Lose nicht betreiben.
Ja.
Braucht ja bloß mal eine Mülltonne anfangen zu brennen oder so. Das ist eine Panik, du brauchst einen zweiten Ausgang.
Das ist wichtig. Ja. Also das ist klar, nur es ist doch immer wieder spannend, wie sich sowas hinziehen kann. Ne? Aber klar, bei so historischen Bauwerken, da findet man was oder man findet was nicht, was man sich erhofft hätte zu finden. Irgendein Stahlträger oder was weiß denn ich. Aber für die Kerbe wird es einen Ein- und einen Ausgang geben. Das waren doch Zeiten, als früher das Drehkreuz da gestanden war. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, sicher, ja. wo die Leute noch versucht haben, außenrum zu klettern und runtergefallen sind. Und ja, ich kann mich daran noch erinnern. Und es ist schön, dass es das nicht mehr gibt. Ein bisschen traurig ist, dass weniger Leute auf die Kerwe kommen. Früher war es ja notwendig, das Drehkreuz, weil du dich ja drin überhaupt nicht mehr bewegen konntest. Ja, auf der einen Seite, wie gesagt, schade, dass es nicht mehr da ist, weil die Leute nicht mehr so stark auf Kerven gehen. Es ist aber gut, dass es nicht mehr da ist, weil es echt lästig war.
Aber ich finde, es hat sich jetzt die letzten Jahre doch schon eine ganz gute Publikumsmenge eingependelt, ja. Sodass alle Stände oder man kommt an was zu trinken.
Ja.
Ja. Auf der einen Seite, aber alle Stände haben genug Betrieb, sodass es auch voll ist und dass es sich auch für die Vereine lohnt, weil so wie du es gesagt hast, für viele Vereine ist das die Einnahmequelle für die Jugendarbeit, für den Sportbetrieb, für den Musikbetrieb,
ja,
also für den Verein letztendlich die Haupteinnahmequelle.
Wir haben ja in Hanschelsheim ziemlich Glück, dass es bei uns noch läuft. Viele Stadtteile haben ja so eine Kerbe nicht mehr. Es ist das Miteinander. Ich glaube nicht, dass einer alleine oder zwei Stände oder so irgendwie lange Zeit Zukunft hätten, sondern die Leute im Schlüssel brauchen die Rugbyler und die Rugbyler brauchen die in der Burg und die in der Burg brauchen die vom Roten Kreuz. Und es ist das Miteinander, dass die Leute auf die Kerbe gehen, über die Kerbe laufen, andere Leute treffen. Es ist nicht eine einzelne Feier oder Party oder Verein, sondern es ist das Miteinander, was die Kerbe stabil macht und attraktiv auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Peter, zum Abschluss nochmal, du und Hanschelsheim oder du und dein Verein in Hanschelsheim, die Burg, der Keller mit dem Erdbeermargarita wird bewirtschaftet durch den Heidelberger Judo-Club,
ja.
Der seinen Sitz hat in einem ganz historischen Gebäude in Hanschelsheim.
Ja, im Mühltal 38 und ja, Bachlenz, das war halt mal ein Theater, da gab es auch mal eine ganz wilde Disco unten im Keller und das habe ich aber nicht erlebt, war weit bevor meiner Zeit. Auch verschiedene andere Sachen, was da mal beherbergt waren. Wir sind jetzt bei weiten 55 Jahre in dem Verein. Oder besser gesagt in den Räumlichkeiten. Geben tut es uns ja seit 1952.
Mhm.
Der hat alles mal klein angefangen. Aber im Bachlenz fühlen wir uns recht wohl. Hat alles Vor- und Nachteile. Also Vorteile ist, dass wir halt 7 Tage in der Woche trainieren können. Nachteil ist es halt, dass von den räumlichen Beschränkungen. Also man sagt, so eine Kampffläche beim Judo ist ein Tatami, also eine Matte, wo man dann halt seinen Sport dann ausübt und wir haben halt eine zur Verfügung. Und wenn man dann halt irgendwie andere Vereine anguckt, die haben 2, 3 und da kann man halt mehr Leute unterbringen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, 30, 35 Leute bei mir im Training habe, dann muss ich 2 Gruppen machen. Dann muss ich sagen, die eine Hälfte setzt jetzt letzte halbe Stunde aus. Also nicht die letzte halbe Stunde, sondern es ist immer im Wechsel, weil es halt zu viele Personen sind. Und das ist halt so ein bisschen räumliche Beschränkung, das ist ein bisschen schade. Aber es macht die ganze Sache auch ziemlich familiär und wie gesagt, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, jeden Tag zu trainieren und es auch nutzen, ist es eigentlich bei wenig Trainingseinheiten, dass es so stark ist, dass wir an die Grenze kommen.
Ihr habt nicht nur Judo im Angebot, sondern auch noch andere Sportarten?
Also wir sind jetzt mittlerweile bei über 400 Mitgliedern. Ich habe damals den Verein übernommen, da waren es um die 200. Man muss sagen, Corona hat ja vielen Vereinen geschadet. Bei uns war es so eine richtige Zündung nochmal. Also wir waren bei 300 Mitgliedern, wo Corona angefangen hat. Und dann war es ja so, dass Mitglieder ja gegangen sind. Es waren eine Handvoll. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig wären. Also es waren 15, 20 Stück. Und danach haben die Leute eine richtige Begeisterung gehabt, wieder Sport zu machen. Und kamen dann auch irgendwie so ein bisschen aus den Dogmen raus. Also wenn man sein Leben lang immer das eine oder das andere macht und es fällt dann weg und dann auf einmal hat man die Möglichkeit, man hat die Wahl von allem und man springt dann über seinen Schatten und sagt, warum nicht? Ich habe früher mal Judo gemacht, es hat mir Spaß gemacht oder auch die anderen Sachen, was bei uns angeboten werden. Und dann kam die richtig große Welle und mittlerweile sind wir über 400 Mitglieder, was sich so ein bisschen aufteilt. Also die Hälfte sind Judokas, wovon auch irgendwie so 80, 85 Erwachsene sind und der Rest sind Kinder. Dann haben wir noch eine große Abteilung von BJJ, das ist Brazilian Jiu-Jitsu. Das ist so ein bisschen abverwandt zu Judo, also weniger im Stand, mehr im Boden. Und es sind sehr nette Leute, auch ein junges Publikum. Dann haben wir noch Karate, wir haben Aikido, wir haben einen Fitnessbereich. Also wir sind ziemlich breit aufgestellt. Und es gibt kleinere Sachen, also so taktisches Boxen, so, das sind gerade 5, 6 Leute. Ist aber auch irgendwie am Wachsen. Also es ist wirklich, es hat viele Gruppen, die irgendwie sich die Räumlichkeiten teilen. Klar, man muss irgendwie die Miete bezahlen und so. Und die miteinander harmonieren. Und das war auch ursprünglich eine Idee von der Kerbe. Auf der einen Seite gucken, dass ein bisschen Geld reinkommt. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel jemand hast, der immer freitags und mittwochs trainiert und jemand, der immer dienstags und donnerstags trainiert, die sehen sich nicht.
Ja.
Die können jahrzehntelang im selben Verein sein, die sehen sich aber nicht. Und bei der Kerbe sehen die sich alle. Und da schaffen die alle auch gut zusammen und als wirklich sehr gutes Team. Und ja, es ist fantastisch, was da denn an Leistung gezeigt wird zusammen. Macht richtig Spaß.
Schön.
Das glaube ich. Also ich glaube, es ist auch gut fürs Team. So, auch wenn man vielleicht nicht direkt miteinander trainiert, so wie du es eben gesagt hast, aber einfach, dass man sagt, hey, wir haben es gewuchtet. Mega.
Es ist auch, wenn du nachts um 4 um dich rum guckst und guckst, wer da noch steht und schafft und irgendwie ansprechbar ist, das sind die Leistungsträger vom Morgen. Mhm. Also das ist, wenn einer wirklich sein Herzblut da reinhängt und wirklich bis zum Umfallen irgendwie, den kannst du dann auch irgendwelche anderen Sachen irgendwie anvertrauen.
Ja.
Also so wird man dann halt auf die aufmerksam. Ja. Sonst sieht man sie immer bloß zwischen Tür und Angel und dann siehst du sie halt mal unter Extrembelastung und ja.
Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, alles richtig gemacht, Peter. Wir freuen uns sehr auf die Kerbe, die beginnt. Und deine Abschlussfrage ist die, eine einfache Abschlussfrage. Wann öffnet der Keller die Türen?
18 Uhr am Samstag.
18 Uhr Samstag sehen wir uns.
Und 17 Uhr am Sonntag und am Montag.
Alles klar. 18, 17, 17
wir
Uhr.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns auf die Kerbe, genau.
Ja, und ich freue mich auf meine Leute unten im Keller, auf die Gäste und auch auf die Vereinsmitglieder. Und ja, ich weiß, ich werde auch wieder auf jedem stolz sein.
Genau.
Sehr gutes Team.
Und unseren Abschlussspruch gibt's heute etwas umgewandelt. Wir sagen nämlich heute, fahr nicht fort. Feier am Ort.
Ha, sehr schön. Danke, dass du
Vielen
da
Dank,
warst.
Vielen Dank, dass du da warst, Peter.
Danke, war sehr angenehm.
Feierabend.